herzlich willkommen zu Freiraum Niederrhein. So gut, so weit. Deinem Podcast für Entdeckungen, Erlebnisse und Entspannung am schönen Niederrhein. Ob malerische Landschaften, charmante Städtchen oder außergewöhnliche Freizeitaktivitäten. Wir zeigen dir, was die Region so besonders macht. Lass dich inspirieren und tauche ein in den Freiraum Niederrhein. Schön, dass du dabei bist.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, schön, dass ihr auch bei der zweiten Folge des Podcasts dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass euch die erste Folge so gut gefallen hat. Und liebe Katrin Peters, schön, dass wir zwei heute auch wieder sprechen. Wie war denn bei Ihnen das Feedback?
Ja, also ich muss sagen, dass sich wirklich einige bei uns zurückgemeldet haben, die ganz erstaunt waren über das zahlreiche Angebot, was es bei uns in der Region gibt und sich auch bei uns auf der Seite noch umgesehen hatten, weil die gar nicht genug bekommen konnten. Aber ich habe auch schon angekündigt, es war nicht die letzte Folge und wir werden jetzt noch weiter in die Themen eingehen und noch viele Insider-Tipps verraten.
Ach, klasse. Und die Zuhörer waren auch zufrieden mit dem Angebot. Also das, was sie gehört haben, haben sie auch gutes Feedback zu bekommen.
Ja, definitiv. Ja. Also reichhaltiges Feedback, was wir da bekommen haben und viel Begeisterung, die uns da entgegengebracht wurde.
Stark. Also ich bin sogar auch schon darauf angesprochen worden von Menschen, die gar nicht so weit weg vom Niederrhein wohnen, aus Düsseldorf, die gesagt haben, es hat sie jetzt inspiriert, den nächsten Feiertag, der wird am Niederrhein verbracht und nicht auf der holländischen Seite. Das ist doch klasse, oder?
Hervorragend, so sollte es sein.
So soll es sein. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was Sie sich überlegt haben für diese Folge, worüber wir sprechen, was unsere Hörer erwarten darf. Worum dreht es sich denn heute?
Ja, heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, wofür jeder eine Affinität hat, und das ist Essen.
Ja.
Kulinarik, um genau zu sein. Und da wollen wir uns einfach mal so ein bisschen durch die regionalen Produkte durchwuseln und uns so ansehen, was es denn in der Region Besonderes gibt. Und da so eine kleine Zeitreise durchs Jahr einfach machen.
Also ein Podcast, bei dem einem das Wasser im Mund zusammenlaufen kann. Das ist
im
großartig.
Besten Fall wird das so sein.
Dann starten wir doch gleich mal, wenn Sie sagen, auch so eine Reise durchs Jahr, durchs kulinarische Jahr. Ich finde das immer ganz spannend. Es gibt ja in der Tat Regionen, Urlaubsregionen, bei denen man sofort Bilder im Kopf und den Geschmack auf der Zunge hat. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal an Italien denke, da weiß jeder, da hat jeder sofort ja entweder den Geschmack von toller Pasta, großartigem Wein, die Amalfi-Zitronen, also egal was, es geht wirklich vieles los, was im Mund schon passiert, wenn man an Italien denkt. Und so gibt es ja auch in Deutschland Regionen, bei denen man etwas im Kopf hat, wenn man an die Region denkt, was man damit verbindet. Also ich sag mal zum Beispiel der Schweinsbraten in Bayern oder die Berliner Currywurst. Was ist es denn am Niederrhein?
Was natürlich jeder Einzelne im Kopf hat, wenn er an den Niederrhein denkt, das kann ich nicht sagen. Aber es gibt tatsächlich vor allem im Bereich Gemüse und Obst doch einiges, was eben das Bild des Niederrheins prägt. Und da haben wir jetzt gerade auch die kalte Jahreszeit, die vor der Türe steht. Und das ist eben bei uns auch die Saison, in der der Grünkohl seinen großen Auftritt hat. Das spielt eben bei uns in der Region auch eine ganz besondere Rolle. Der Kreis Kleve zum Beispiel hat es sich auch auf die Fahne geschrieben und hat eine eigene Grünkohlwoche ins Leben gerufen. Die gibt es schon seit einigen Jahren tatsächlich und erfreut sich da auch großer Beliebtheit, weil sich da eben die Restaurants in der Region zusammenschließen und ja ganz besondere Grünkohlgerichte anbieten. Also das geht aber auch vom Klassiker, also mit Mettenten oder Kassler.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Was gibt's dazu?
Genau, Mettenten und Kassler, das ist so der Klassiker. Aber es gibt auch ganz ausgefallene Varianten, so habe ich mich mal durch die Karte gelesen. Da gibt es dann auch Grünkohlburger, Grünkohllasagne oder auch einen Grünkohlschnaps zum Abschluss. Also wirklich ganz kreative Ideen, die da umgesetzt werden, um dieses Gemüse auch einfach mal anders darzustellen und interessant zu gestalten.
Und das ist ja gerade auch wirklich in, also die ganzen grünen Gemüsesorten, grüne Kohlsorten, also sind ja meistens Kohl, ne? Also es gibt auch Blaukraut und Rotkohl. Aber das ist ja, erleben wir ja auch auf Instagram, dass das wirklich so ein Riesenhype ist, ob ich daraus Chips mache und einfach auch meine Vitamin-C-Versorgung im Winter sicherstelle. Also man hat auch noch was Gutes für die Gesundheit, aber die Lasagne, muss ich sagen, die klingt für mich jetzt schon sehr, sehr verlockend.
Ja, definitiv. Also ein gesundes Gemüse, was man da einsetzen kann. Man tut was für sich, für seinen Körper und kann da auch ganz kreativ werden und mal verschiedene Dinge ausprobieren. Also sollte man auf jeden Fall mal machen.
Das heißt, und damit sind wir ja auch schon drin, dem Thema, das ist bei Ihnen, hat sich schon auch durchgesetzt, dass die Köche am Niederrhein aus den Restaurants auch sagen, Mensch, komm, lasst uns auch diesen Trend regionale Küche, keine weiten Lieferwege, lasst uns das aufgreifen und lasst uns mit den Sachen, die bei uns vor der Haustüre wachsen, etwas machen.
Ja, also definitiv. Man muss sagen, dass das jetzt kein Trend ist, auf den der Niederrhein irgendwie aufgesprungen ist, sondern man hat es in der Region schon lange so handgehabt, dass eben saisonale und regionale Produkte bei den Restaurants stark in den Fokus gesetzt worden sind. Weil natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, wir sind eine sehr naturverbundene Region. Nachhaltigkeit hat da immer eine Rolle gespielt und den großen Vorteil haben eben die regionalen Produkte. Es sind kurze Lieferwege, man benötigt keine großartige Verpackung um die Lebensmittel und das hat sich hier lange bewährt. Und man muss auch sagen, die Gäste, da sind wir wieder beim Trend, fordern es immer mehr. Die legen da erhöhten Wert drauf, dass die Produkte aus der Region sind, dass sie saisonal sind, dass da nicht großer Aufwand betrieben wurde, die Produkte anzubauen, dass da kein großer Energieaufwand betrieben wurde. Und da bieten wir dann wirklich eine tolle Auswahl in den Restaurants mit ganz vielen tollen Gerichten, die dann eben auch immer variieren und somit Abwechslung bieten.
Und ich sage jetzt mal gerade danke für diese Korrektur. Sie haben natürlich vollkommen recht. Nicht der Niederrhein ist auf den Trend aufgesprungen, sondern das glaube ich unbesehen, dass das einfach in ihrer DNA ist, dass das das Normalste der Welt ist, dass man sein Essen aus der Region holt. So wie wir es ja alle auch von Kindheit kennen, auch als man noch Gärten hatte oder die Älteren, die werden sich daran erinnern. Wahrscheinlich sind eher die in Berlin und in Kopenhagen auf den Trend aufgesprungen und nicht der Niederrhein, sondern wir haben es vorgemacht. Ja, absolut richtig. Ja, dann reisen wir doch mal weiter durch das kulinarische Jahr. Also im Winter der Grünkohl. Und gibt es da noch was anderes, auf das sich Ihre Gäste und Besucher freuen dürfen?
Ja, also im Frühjahr haben wir ganz viel Spargel und Erdbeeren im Angebot. Mm. Also, glaube ich, zwei Produkte, mit denen sich jeder anfreunden kann.
Jeder. Und da gibt es irgendjemand, der das nicht mag? Also ich habe es noch nicht gehört, oder?
Ja, also gerade Erdbeeren in Natura oder vielleicht auch mit Schokolade überzogen. Für den einen oder anderen, der es ein bisschen süßer mag, der wird hier auf jeden Fall fündig. Man kann auch ganz toll Erdbeeren vielerorts selber pflücken, wo man sich dann eben in die Gänge begeben darf und ganz angenehm, also ohne Bücken, schön rückenfreundlich im Stehen Erdbeeren pflücken kann. Das habe ich selber auch schon ein paar Mal gemacht. Und dann erarbeitet man sich das Gemüse und das Obst auch selber.
Moment, das muss ich aber jetzt erklärt bekommen, wie im Stehen und man muss sich dafür nicht bücken.
Genau, also viele Gärtner sind mittlerweile dazu übergegangen, die Erdbeeren auf Hochbeeten eben zu pflanzen, weil es natürlich auch für die Arbeiter durchaus rückenschonender ist, die Erdbeeren dann im Stehen pflücken zu können. Und da hat man dann als Gast eben auch die Chance, ganz oft ist das an den Wochenenden, dass da Angebote sind, wo man dann selber pflücken kann und das ist dann doch schon sehr angenehm.
Also das hört sich gut an. Das heißt, eine Landwirtschaft ist investiert worden. Wahrscheinlich auch so im Sinne von Arbeitskräftemangel. Dann müssen wir doch mal gucken, wie können wir es den Menschen, die bei uns arbeiten, auch ein bisschen angenehmer machen. Ich erlebe das auch immer wieder. Es gibt ja Beeren mittlerweile ganzjährig in fast allen Supermärkten. Und manchmal ist das bei mir so, das gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich denke, die lachen mich so an. Die sind ja auch meistens, wenn du in den Supermarkt reinkommst, direkt am Anfang ist ja die Obst- und Gemüseabteilung. Und dann sind da diese tollen Beeren und dann freut sich drauf und zu Hause beißt du rein, denkst nur, jetzt das Geld echt, also auch aus dem Fenster rausschmeißen können. Es ist kein Geschmack. Und deswegen, also wenn man dann wirklich so das auch mit dem Urlaub kombinieren kann und dann mal das Erlebnis hat, wie schmecken eigentlich wirklich die Sachen, die vom Feld kommen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Und eben auch nicht aus anderen Ländern, also gerade auch Erdbeeren, die werden ja oftmals aus, ich weiß nicht was, also es steht dann irgendwie jetzt vom Erzeuger und der Erzeuger hat dann Felder in Afrika, ne?
Ja, also frischer als am Niederrhein geht's nicht. Und gerade wenn die dann die Sonne hier aufgesogen haben, dann schmecken die wirklich auch super süß und sollte man auf jeden Fall mal probiert haben. Mhm. Ja, und den Spargel möchte ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Spargel ist bei uns auch ein riesengroßes Thema. Wir haben im Ortsteil Walbeck von der Stadt Geldern, den ganz besonderen Huchelspargel. Das ist eine sehr alte Spargelart, die in Walbeck eben auf besonders sandigen Boden trifft und dadurch einfach perfekt heranreifen kann. Und das ist wirklich eine Spargelsorte und auch der Ort Walbeck ist weit über die Region hinaus bekannt. Und viele reisen extra an, um den Spargel dort zu probieren. Und dementsprechend sind die Restaurants natürlich auch voll mit Spargelbegeisterten, die sich dadurch die Speisekarten probieren und die verschiedensten Spargelgerichte testen. Da natürlich auch ganz klassisch für viele mit Sauce Hollandaise oder auch Schinken. Mit frischen Kartoffeln vom Niederrhein ist es dann ein wahrlicher Genuss.
Wollen wir das mal in den Shownotes verlinken? Also gerade auch, wenn Sie sagen, diese eine alte Spargelsorte, das habe ich zum Beispiel jetzt auch noch nicht gehört. Ich kenne das mit den alten Sorten von anderen Themen, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Aber eine Besonderheit dann eben im Spargel, das glaube ich, ist auch nochmal etwas, wo der ein oder andere vielleicht dann sich da eingliedern möchte und dort mal hinfährt und das probiert.
Ja, das verlinken wir auf jeden Fall gerne.
Perfekt. Ja, und apropos alt. Also da gibt es ja auch etwas, was wirklich vom Niederrhein aus eine Erfolgsreise in die ganze Welt angetreten ist. Das sind die alten Apfelsorten.
Ja, also Äpfel erfreuen sich hier auch wirklich den bester Bedingungen in der Region. Wir haben zum Beispiel auch eine Stadt, nämlich Tönesforst, die sich selber als Apfelstadt betitelt. Mhm. Dort gibt es jährlich 48 Millionen frische Äpfel, die da geerntet werden. Also eine unfassbare Summe. Die kommen von rund 400.000 Apfelbäumen. Ja, ich gucke in große
Peters,
Augen.
Wissen Sie, wo ich jetzt gerade, ich gucke in große Augen, das können die Hörer gerade nicht sehen. Ich denke mir gerade, wow, was muss das für eine Riesenlandschaft sein? Und was muss das vor allen Dingen toll sein? Im Frühjahr zur Apfelbaumblüte stelle ich mir das unglaublich reizvoll vor.
Definitiv, das hat sich Tönesforst nämlich auch gedacht und deswegen gibt es da auch jährlich einen sogenannten Apfelblütenlauf. Also auf 15 oder 21 Kilometern kann man dort die Strecke bewältigen, einmal quer durch die Apfelplantagen, umgeben von wunderschönen Blüten, die einem da entgegenkommen, also in herrlichster Kulisse sich sportlich betätigen. Was gibt es Schöneres?
Und liebe Hörer, ich weiß, ihr denkt jetzt, ja, die zwei, die haben sich gut abgesprochen und machen hier Ping-Pong. Wir schwören euch, wir sind in das Gespräch so reingegangen. Wir haben einfach gesagt, komm, lass uns mal reinschauen, was es Leckeres gibt. Also das jetzt zum Beispiel gerade mit dem Apfelblütenlauf war nicht geplant. Das ist wirklich das, was man, wenn man sich über den Niederrhein unterhält, was einem dann so im wahrsten Sinne des Wortes vor die Füße fällt. Super, aber jetzt ist das wirklich ja... Sehr, also das scheint ein fruchtbarer Boden zu sein, eine fruchtbare Gegend. Wir haben jetzt von dem Grünkohl gesprochen im Winter, wir haben von der schönen Zeit Frühling, Sommer, Spargel, Erdbeeren im Winter, die Äpfel und auch noch viele andere Obstsorten. Aber woran liegt das? Was ist das, was den Niederrhein da so dafür qualifiziert?
Ja, also wir am Niederrhein haben ein besonders mildes Klima und das begünstigt eben den Anbau von einer Vielzahl von Gemüse- und Obstsorten. Mhm. Und hinzu kommt noch, dass wir das Glück haben, besonders fruchtbare Böden zu haben und die sich dann eben ideal für den Anbau vieler Obst- und Gemüsesorten einfach eignet. Ja, und man muss auch sagen, bei uns in der Region wird mehr Gemüse und tatsächlich auch Blumen produziert und vermarktet als überall anders in Deutschland. Also wir sind da wirklich vorrangig unterwegs und zusammen mit den angrenzenden Niederlanden bildet der Niederrhein eben auch den größten und auch qualitativ stärksten Gartenbauregion in Europa.
Ja, Frau Peters, haben Sie denn jetzt einen Tipp für mich? Mit wem kann ich mich denn heute mal unterhalten in dieser Folge, wo es um die Kulinarik geht und um den tollen fruchtbaren Niederrhein? Wer wird mein Gesprächspartner für diese Folge sein?
Als Gesprächspartner haben wir uns da jemand ganz, ganz Besonderen überlegt. Und zwar, wenn ich den Namen gleich ausspreche, wird es bei einigen schon klingeln. Und zwar ist es Peter Vernahmen, Geschäftsführer der gleichnamigen Marke Vernahmen Säfte. Das ist, glaube ich, vielen, vielen Leuten bekannt. Das sind erstklassige Säfte, die nicht nur bei uns in der Region, sondern auch weit darüber hinaus geschätzt werden und auch überall bekannt sind. Also ich kenne das von mir selber, wenn ich da mal in Deutschland unterwegs bin und man ist im Hotel oder im Restaurant und dann sieht man die Säfte auf der Karte, dann identifiziert man sich immer so damit und ist dann ganz stolz und sagt, da wo der herkommt, da wohne ich auch. Also mit Peter Vernahmen haben Sie dann wirklich einen tollen Gesprächspartner an der Seite, der ein hervorragendes Beispiel dafür ist, wie regionale Verbundenheit auch einfach funktioniert. Er hat beispielsweise bei sich direkt am Betrieb eine Streuobstwiese, die eben auch frei zugänglich ist, sowohl für Einheimische als auch für Gäste. Es ist super interessant, dort zu erfahren, welche verschiedenen Obstsorten es gibt. Dort sind etwa 25 verschiedene, teils wirklich seltene Kulturobstsorten wie Äpfel, Birnen und Pflaumen angepflanzt. Ja, und da kann man das einfach mal erleben, was für eine wichtige Bedeutung diese Biosphäre da ausmacht. Also da leben einfach über 5000 verschiedene Arten aus Flora und Fauna. Es ist unfassbar, was sich dahinter einer unscheinbaren Streuobstwiese eigentlich verbirgt. Und all das erfährt man da. Also wirklich ganz, ganz spannend. Und ich bin mir sicher, er hat noch viele andere tolle Geschichten mitgebracht, über die er erzählen kann.
Dann nehme ich Sie, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, jetzt mit auf die auditive Reise zu Peter Vernahmen. Viel Spaß. Ja, das ist klasse, dass wir jetzt mit Peter Vernahmen sprechen, dem Chef, dem Inhaber der Privatkälterei am Niederrhein. Und der Peter Vernahmen, der hat so Sachen wie den Kaiser-Wilhelm-Garten und umgibt sich mit schönen Namen wie der Robinette. Und ich bin ganz gespannt, was er uns heute noch erzählen wird zu der Idee, was aus den Streuobstwiesen am Niederrhein rauszuholen ist. Herzlich willkommen, lieber Peter Vernahmen.
Vielen Dank. Sehr schön, heute hier mit dabei zu sein.
Großartig. Stellen Sie sich doch sich und Ihr Unternehmen einmal kurz den Hörern vor.
Ja, sehr gerne. Also es freut mich sehr, dass ich heute Gelegenheit habe, unseren kleinen, wie wir immer zu sagen pflegen, Saftladen im wahrsten Sinne des Wortes auch vorstellen zu dürfen. Und wir sind ein mittelständischer Betrieb, der hier am Niederrhein angesiedelt ist, der sehr gerne hier ist und der gerne die Produkte vom Niederrhein verarbeitet und dann in die Region in flüssiger Form versucht hineinzutragen.
Ja. Ich würde ja fast sagen, das ist das Schöne am Niederrhein. Der Mittelrhein, der muss sich noch mit Wein rumschlagen. Und bei Ihnen gibt es schon den neuen Trend, alkoholfreie Getränke, die auch auf der Prowein verkauft werden und die auch ihren Freundeskreis bei Weinliebhabern haben, oder?
Sie ja, sind die das Zukunft. Stimmt. Aber wer weiß, wenn der Klimawandel in der Zukunft so weitermacht, wer weiß, ob da nicht hier auch Wein angebaut wird. Da gibt es ja durchaus schon Dinge. An der Emscher bin ich in letzter Zeit mal gewesen, wo es ganz spannende Formate und ganz spannende Projekte gibt sozusagen, wie man Dinge auch hier anbauen kann. Also wer weiß, was man hier zukünftig alles noch so anbauen kann. Wir sind auf jeden Fall auch schwer damit beschäftigt, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen, insbesondere was das Thema Pfirsiche und Aprikosen anbelangt.
Ah ja, okay.
Ein Großteil der Pfirsiche und Aprikosen beziehen wir aktuell aus Norditalien, aus der Gegend von Bologna, aber wir machen hier Tests und wir glauben, dass wir in Zukunft dann auch das in einigen Jahren hier bei uns anbauen können und das auch in einer sehr guten Qualität.
Also Herr Vernahmen, dann ist es ja zum Weinbergspfirsich nicht mehr weit. Aber und links. Dann kann der WDR vielleicht auch mal, wenn er die Berichte über die Eskimo-Winzer von der Sonne verschont rausbringt, was er jedes Jahr macht, dann kann er vielleicht mal vom Siebengebirge rüber nach Hamminkeln kommen.
Absolut, immer herzlich eingeladen.
Herr Vernahmen, es geht ja in dieser Folge so ein bisschen über den Radtourismus. Wir möchten die wunderschönen Radwege und die Radregion Niederrhein vorstellen. Deswegen zum Einstieg mal auch eine Frage an Sie. Ich habe mir sagen lassen, Sie fahren ab und zu auch ganz gerne Fahrrad.
Ja, das stimmt, absolut. In zwei unterschiedlichen Formen fahre ich Fahrrad. Das eine ist, dass wenn wir gerne mit der Familie Ausflüge machen, auch mit der gesamten Familie Ausflüge machen, also wenn die Kinder mit dabei sind, aber wenn auch die Großfamilie mit dabei sind, dann gibt's sehr schöne Radtouren, die in Richtung Hafen, Meer, Reser Meer gehen. Da gibt's eine wunderbare Strecke, die also wirklich mitten durch die Natur geht, am See entlang geht. Das ist sehr, sehr schön. Das andere ist so, dass ich sehr gerne auch Mountainbike. Und da bietet der Niederrhein, obwohl das ja eigentlich niemand denkt, wenn er so durch die Landschaft fährt und denkt, okay, hier ist alles ziemlich flach, vielleicht auf der linken Rheinseite nicht ganz so flach, aber auf der rechten Seite zumindest flach. Aber dem ist ja nicht so, sondern für mich ist es so, dass ich keine 5 Kilometer fahre, dann bin ich im Dirsfurter Wald und habe dann bis zu 70 Meter Höhe dort. Und da kann man schon einige Höhenmeter auch machen. Das ist also ganz wunderbar, da auch Mountainbike fahren zu können. Und das mache ich sehr gerne, früher noch häufiger, als ich das jetzt leider mache oder dazu komme. Aber das sind so die schönsten Dinge, die ich finde, die auch unglaublich individuell sind, die man so in anderen Formen und anderen Regionen gar nicht so hinbekommt, wie das am Niederrhein der Fall ist.
Das ist ein toller Tipp auch von Ihnen, den werden wir dann auch mal in den Shownotes verlinken, weil in der Tat, ja, man denkt vielleicht so als erstes an die familienfreundlichen, flachen Radwege, aber dass auch ja Menschen, die Spaß an ein bisschen Ups und Downs haben, die also nicht nur im Leben, sondern auch im Radfahren, dass die also am Niederrhein auf ihre Kosten kommen. Guter Tipp, freuen wir uns, wird in den Shownotes verlinkt und vielleicht sieht man sie dann demnächst auf den Touren und ja, kann mal Hallo sagen.
Ja, sehr gerne. Also was ich total spannend finde, ich bin ja am Niederrhein groß geworden, ja, von Kindesbeinen auf, und ich habe nie, bis ich mir ein Mountainbike gekauft habe, habe ich irgendwie nie gedacht, dass es hier überhaupt Berge gibt. Bis ich dann mal festgestellt habe, okay, du bist an diesem Dirsfurter Wald schon so häufig vorbeigefahren, mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder so vorbeigefahren, und man sich dann die Frage stellt, warum ist dieser Wald eigentlich ein Wald? Also im Nachhinein. Das habe ich erst festgestellt, als ich dann mit dem Mountainbike durchgefahren bin, weil aus diesen 70 Höhenmetern viel Sand, der da entsprechend auch mit dabei ist, da kann man keine Ackerflächen machen. Deswegen ist da heute entsprechend auch Sand. Also ist so meine einfache Vorstellung davon, warum da Wald ist. Das ist vielleicht nicht überall so, aber da, wo Berge am Niederrhein sind, da kann ich mir gut vorstellen, dass das einer der Gründe dafür ist.
Interessant. Spannender Aspekt. Aber schauen wir nochmal genau hin, beziehungsweise wir sind im Podcast, hören wir nochmal genau hin. Sie haben gerade gesagt, Sie sind am Niederrhein aufgewachsen. Das Familienunternehmen gibt es jetzt seit über 100 Jahren, oder?
Ja, das stimmt, richtig.
Wahnsinn.
Also, wir haben das große Glück, dass mein Urgroßvater 1917, also in den Kriegswirren, in ganz Europa herrschten Hungersnöte, angefangen hat. So wie viele andere auch im Übrigen, Rübenkraut und Apfelkraut herzustellen. Damals in sehr einfachen bäuerlichen Verhältnissen. Das Ursprungsgebäude, was damals gebaut wurde 1917, das steht auch als Stammhaus hier bei uns in Hamm-Inkeln nach wie vor. Und damals haben die angefangen, Rübenkraut und Apfelkraut zu machen, um quasi der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, weil Zucker ein Mangel gewesen ist, eben auf die Art und Weise dann sich Zucker aufs Brot schmieren zu können oder auf andere Dinge. Wir machen das nach wie vor zu Hause. Ich weiß gar nicht, wo es in Deutschland auch diese Kultur gibt, Zucker und Rübenkraut zu machen. Wir pflegen das auf jeden Fall nach wie vor so, sei es auf der Schnitte oder sei es auf dem Pfannkuchen oder anderen Dingen. Und ja, das war der Ursprung. Und dann hat 1930 tatsächlich mein Großvater Wilhelm seinem Vater gesagt, du Vater, wenn hier ja schon mal die Äpfel liegen für das Apfelkraut, dann können wir doch eigentlich auch anfangen, Apfelsaft herzustellen. Das nannte sich noch damals Apfelmost. Im selben Jahr hat er dann im Herbst 1930 auch rote Johannisbeere, Entschuldigung, und Birne gemacht als Saft. Eben die Dinge, die hier in der Region so vorherrschten und die man so machen konnte. Und das waren die Ursprünge. Und das Rübenkraut haben wir im Übrigen bis ungefähr Anfang der 50er Jahre noch gemacht. Danach ist das irgendwann eingestellt worden. Ja. Aber das ist der Ursprung, und seitdem sind wir am Niederrhein, ganz genau.
Also das heißt, es ist ja auch eine enge Verbindung dann von der Region. Also das ist wirklich die Besonderheit der Region, dass da eben gutes Obst wächst, gute Bedingungen sind. Übrigens, ich finde ja auch Apfelkraut ganz hervorragend, um damit eine gute Soße zu machen. Aber ja, und dann sind Sie ein bisschen fremdgegangen in die Weinbauproduktion und sind zurückgekommen und hatten eine gute Idee.
Ja, ich bin ich bin 9 Jahre lang in Deutschland bei einem deutschen Weinimporteur habe ich gearbeitet.
Ja.
Und da beschäftigt man sich ja viel mit Wein. Das ist auch ein sehr schönes Feld, kann man wirklich nicht anders sagen. Und im Wein gibt's ja auch viele sortenreine Weine, Cabernet Sauvignon, Grauburgunder, Weißburgunder. Und wir haben dann 2007 dieses Konzept sozusagen auch bei Apfelsäften angefangen. Das war jetzt keine Entscheidung, die am grünen Tisch irgendwie entstanden ist, sondern ist mehr so ein Bauchgefühl gewesen. Es ist so gewesen, dass in Leukum, am Inkeln ist ja schon ein beschaulicher Ort mit irgendwie 5.000, 6.000 Einwohnern. Leukum ist noch ein kleinerer Ort mit, ich glaube, 800 oder 1.000 Einwohnern, ein sehr schöner Ort. Und da hat 2007 ein Streuobstwiesenfest gemeinsam mit dem Naturschutzbund stattgefunden. Und es waren dann ganz viele unterschiedliche Apfelsorten da. Wir haben 85 unterschiedliche Apfelsorten gehabt von einer rheinischen Schafsnase. Das ist eine Apfel, die wirklich die Form einer Schafsnase hat. Also ganz, ganz schräger Apfel. Über Kaiser Wilhelm, Rote Sternrenette, Schöner von Boskop und so weiter. Und gefühlt ist es so gewesen, dass jeder Zweite, der dort lang ging, gefragt hat, als Urniederrheiner, gefragt hat, habt ihr denn auch die Rote Sternrenette? Weil ja. Rote Sternrenette, damit verbinden ganz viele Leute weihnachtliche Gefühle. Und zwar ist es früher so gewesen, dass so als vor 50, 60 Jahren man Weihnachtsdekoration noch nicht im Geschäft kaufen konnte. Da hat man diese roten Sternrenetten am Niederrhein und von hier aus haben sie sich dann auch ausgebreitet, genommen, gewienert und gebonert und dann auf den Gabentisch mit draufgestellt. Das heißt also, wir haben damals gemerkt, dass die rote Sternrenette nicht einfach nur ein Apfel ist, sondern Emotionen trägt. Und das war so die Initialzündung dazu, den Versuch zu unternehmen, dann auch Sorten rein, die rote Sternrenette zu machen. Und damals wusste keiner, ob das funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Wir haben gesagt, wir probieren es trotzdem mal aus. Viele von den Kollegen, mit denen ich früher als Kind schon zusammengearbeitet habe im Betrieb, haben das etwas belächelt und gesagt, lass den jungen Mann mal machen. Ne? Die jungen Leute müssen ja Flausen im Kopf haben. Und wie soll ich mal sagen, heute sind wir ganz froh darum, dass wir damit angefangen haben. Heute gibt es 8 oder 9 unterschiedliche sortenreine Apfelsäfte und viele Dinge darüber hinaus auch.
Ich kann mir das übrigens gut vorstellen, dass man da erstmal denkt, der hat Flausen im Kopf und wer will schon sortenreine Apfelsäfte haben. Wie lange hat es gedauert, bis dass sich diese Idee denn umgesetzt hat und auch außerhalb vom Niederrhein beliebt war?
Also die Idee, wie viele andere Dinge auch, wächst irgendwie im Bauch, irgendwie über mehrere Wochen, Monate, manchmal auch Jahre. Gleichwohl ist es so, dass wir die Idee dann aus Leukum heraus dann relativ schnell umgesetzt haben. Es ist so, dass wir ja 15 Sammelstellen am Niederrhein haben, wo klassisch im Lohnmostverfahren die Niederrheiner ihre Äpfel abgeben können. Die werden dann zu uns gebracht. Und dann liegen hier, das war traditionell, ist das schon seit Anfang der 50er Jahre so, ganz viele unterschiedliche Äpfel auf dem Hof. Das ist im Übrigen jetzt auch gerade so, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann liegen gerade da auch viele Äpfel. Wir haben dann die einzelnen roten Sternrenetten herausgepickt, was relativ viel Arbeit ist, müssen da 3.000 Kilogramm zusammenkriegen und haben gesagt, wir investieren trotzdem die Arbeit da rein, um das mal auszuprobieren und haben dann den Saft probiert. Das ist natürlich so ein Überraschungseffekt, weil man denkt so, schmeckt das dann wirklich anders? Und ja, es hat wirklich anders geschmeckt. Es ist deutlich intensiver, sowohl in der Säure als auch in der Fruchtsüße, die da mit drin ist und hat einen unheimlich dichten Gehalt. Und das Lustige damals, es war jetzt schon schön, dass wir gedacht haben, okay, rote Sternrenette ist ein besonderer Apfelsaft. Die Frage ist ja immer noch, sind nur wir die Einzigen, die das spannend finden oder gibt es auch andere Menschen, die das spannend finden? Und unser erster Kunde, da hatten wir die Etiketten noch nicht fertig, unser erster Kunde war die Firma Manufaktum in Waltrop. Die machen so Dinge so nach dem Motto, es gibt sie noch, die guten Dinge.
Guten alten Dinge.
Und da waren wir auf dem Herbstmarkt eingeladen, haben dann abends immer hier, meine Frau und ich, auf dem Tintenstrahldrucker die Etikettenentwürfe ausgedruckt, dann mit so einer Papierschneidemaschine ausgeschnitten, sind dann dahin gefahren morgens früh und haben dann die Etiketten auf die Flaschen draufgeklebt von Hand. Und dann kam tatsächlich an einem Morgen, kam dann ein Herr, der probierte den Saft, rote Sternrenette, und sagte dann, das schmeckt wirklich so gut, ich nehme direkt 6 Flaschen. Und das war so eine Initialzündung. Dann haben wir gesagt, okay, wenn hier einer 6 Flaschen auf einmal davon bestellt und der Preis ist ja auch ein entsprechend höherer, als es bei normalem Apfelsaft der Fall ist, weil auch der Aufwand größer ist, dann kann das vielleicht doch funktionieren. Das war so eine Initialzündung für uns.
So, und liebe Hörer, ich gebe euch jetzt einen Lifehack mit. Wenn ihr im Urlaub am Niederrhein seid, dann holt euch mal 6, 7 oder vielleicht auch nur 4 verschiedene sortenreine Apfelsäfte von Vernahmen. Nehmt euch die Gläser, stellt sie euch abends auf den Tisch und dann macht ihr mal eine Blindverkostung und probiert mal mit eurer Reisebegleitung, ob ihr die Unterschiede schmeckt, was euch am besten schmeckt, so wie man es von Wein kennt. Es macht einen unglaublichen Spaß, es ist ein Riesenerlebnis und nochmal ein Treffen mit Rubinette, der Roten Sternrenette, Kaiser Wilhelm. Es sind auch so wunderschöne Namen. Schöner von Boskop. Sie haben das eingangs gesagt, es werden Emotionen wach. Und ich finde das eine wunderschöne Abrundung eines schönen Tages, den man durch die Streuobstwiesen fährt und sich dann abends auch eine kleine leckere Belohnung verdient hat.
Ja, das stimmt. Also was ganz toll ist, genauso wie Sie das angesprochen haben, ist tatsächlich, dass irgendwie Jahre später, ich glaube jetzt einige Jahre später, ist dann eine Sommelier auf die Idee gekommen, dass es ja eine gute Idee wäre als nicht alkoholische Speisebegleitung. Damals muss man sagen, was gab es als Speisebegleitung? Man wurde gefragt, möchtest du dein Wasser mit Sprudel oder ohne Sprudel haben? Mehr aber eigentlich auch nicht.
Ja.
Und ist dann auf die Idee gekommen, zum Beispiel so Sorten wie einen 100% Sauerkirschsaft. Normalerweise gibt es immer nur Nektar, aber es gibt einen richtig säurebetonten Sauerkirschsaft zu kräftigen Fleischgerichten anzubieten. Das heißt also, heute ist es so, dass es dieses Thema, neudeutsch formuliert, Food Pairing, auch in der gehobenen Gastronomie und in vielen gastronomischen Betrieben am Niederrhein auch gibt. Ein langjähriges Beispiel dazu, wenn ich es sagen darf, ist beispielsweise das Wasserschloss Arnold, die seit Jahren schon eben sortenreine Obstsäfte als nicht alkoholische Speisebegleitung da anbieten, neben vielen anderen Gastronomen auch. Und von daher nicht nur am Niederrhein gerne, wenn man am Niederrhein ist, selber probieren, sondern vielleicht auch in der Gastronomie mal auch danach fragen, weil da gibt's ganz häufig auch sehr schöne Alternativen auf nicht alkoholischer Basis, die hier angeboten werden.
Ja, da haben Sie wirklich Pionierarbeit geleistet. Und also ich persönlich habe dann wirklich auch gerne einen guten Obstsaft und was Besonderes als jetzt einen der noch nicht so geglückten Experimente mit alkoholfreiem Wein, was letzten Endes ja auch nur und ja, ist ja letzten Endes auch dann schöne Traubensäfte können ja auch was sein, ne?
Ja, die sind dann letztendlich, also da sprechen Sie mal ein ganz spannendes Thema an. Man beschäftigt sich natürlich damit, wie bekommt man auch trockenere, nicht alkoholische Getränke zustande. Da ist ein Weg, der von Ihnen beschriebene Weine zu entalkoholisieren. Bei Bier klappt das super. Da braucht man noch nur 4,8% Alkohol rausholen. Mhm. Bei Wein, wo es noch mehr auf Geschmacksnuancen ankommt, ist das vorsichtig formuliert mal sehr schwierig. Aber da gibt's eben andere Dinge, andere Möglichkeiten. Da sind wir auch mit beschäftigt, sei es mit prickelnden Getränken wie Fruchtsecco oder auch Juicy Teas, die eine deutlich schönere Leichtigkeit noch in dieses Getränk mit reinbringen. Aber jetzt sind wir schon sehr tief in dem
jetzt
Thema.
Jetzt sind wir sehr tief im Thema drin. Aber das macht eben Spaß und das finde ich toll, dass wir hier auch mal mit einem Unternehmer sprechen, der sich auch diesen neuen Themen immer widmet und auch die Nase da reinhält, wo es lecker ist und schaut, Mensch, was kann ich denn von anderen Bereichen wie Wein, wie Tee eben lernen? Ich habe noch mal eine Frage zu den Obst, zu den Äpfeln. Das ist ja für mich auch so ein Nachhaltigkeitsthema, denn wir erleben das ja heute, dass ganz viele Menschen tolle alte Obstbäume im Garten haben und keiner hebt sie mehr auf. Also da wird dann schon verzweifelt gesucht, möchte einer kommen, möchte einer beim Obstlesen helfen, möchte einer Äpfel umsonst haben. Die sehen nicht alle aus wie im Supermarkt, sind genormt. Und das ist natürlich für Sie, wenn Sie sagen, Sie unterstützen das auch, brauchen auch die Waren vom Niederrhein, wahrscheinlich auch eine tolle Initiative, um zu sagen, das Obst landet nicht faul auf dem Boden, sondern sie machen was damit, ne?
Ja, das stimmt. Also wir beobachten das auch, dass zunehmend häufiger auch das Obst unter den Obstwiesen liegen bleibt. Und wir glauben, dass man das eigentlich nur hinbekommt durch zwei Dinge. A, man muss den Streuobstwiesenbesitzern sagen, dass sie das, was sie da tun, dass sie wirklich was Grandioses leisten für die Umwelt an ökologischem Effekt, aber auch für die Schönheit des Niederrheins leisten, weil wenn man beispielsweise in Hamminkeln hineinfährt an der Brünener Straße, dann gibt's auf der linken Seite eine wunderbare Streuobstwiese. Wenn die im Frühjahr blüht und gleichzeitig auch noch Rinder drunter laufen, dann ist das so ein herzliches Willkommensein und so ein schönes Gefühl, also für mich zumindest, ich glaube, das ist alles, was ich gespiegelt bekomme, ist das für andere Menschen auch so, dass das einen Wert als solches hat. Das ist ganz toll. Zum anderen muss man aber auch Streuobstwiesenpartnern einen vernünftigen Preis für das Obst zahlen. In Süddeutschland ist es so, dass das Obst eher so als Commodity-Gut gesehen wird, dann ist es halt Obst. Wir haben seit 1994, damals auf Initiative des Naturschutzbundes und meines Vaters, ein Streuobstwiesen-Konzept auf die Beine gestellt am Niederrhein. Mittlerweile gibt es 350 Partner dabei, die eine Obstwiese von 10, 20, 50 oder 100 Bäumen haben, mit hochstämmigen Obstbäumen. Wir nehmen das Obst separat an, am Samstag und am Montag, keltern dann Apfelsaft von niederrheinischen Streuobstwiesen daraus. Der Apfelsaft wird gefüllt in Flaschen, wo Streuobstwiesen von Niederrhein draufsteht, wird für einen etwas höheren Preis als normaler Apfelsaft verkauft. Und das Konzept funktioniert so rund, dass der Verbraucher, der diese Flasche kauft, letztendlich wirklich und ehrlich aktiv mit Umweltschutz leistet, weil wir nämlich den Streuobstwiesenpartnern, den 350, einen deutlich höheren Preis zahlen können, als das normalerweise in Süddeutschland für Streuobst der Fall ist. Das ist also wirklich so ein rundes Konzept, wo Ökologie und Ökonomie zusammenkommen. Wir machen das jetzt seit 30 Jahren insgesamt. Und zum Thema nach, weil Sie gerade Obst auflesen, Nachhaltigkeit gesprochen haben. Es ist ja tatsächlich so, ein Streuobstwiesenbaum, das ist ein hochstämmigen Obstbaum,
ja.
Den zu pflanzen, ist schon als solches nachhaltig, weil so ein Baum, der hat einen Stammdurchfang, der ist so groß wie ein Finger, sag ich mal so. Der hat 1,80 Meter Höhe, von da aus sind die Äste dann sozusagen, gehen die dann ab. Man braucht ungefähr 8 bis 10 Jahre, der den pflanzt, gießen und schneiden. Nach 8 bis 10 Jahren sind die ersten Äpfel da dran.
So lange dauert das?
So lange dauert das. Wow. Nach 25 Jahren steht der Baum in vollem Ertrag. Dann kann so ein Baum 200 bis 400 Kilogramm abwerfen. Es gibt auch einige Bäume, die 600 oder 800 Kilogramm, also fast eine Tonne damit drauf haben. Und dieser Baum, der steht dann aber im Idealfall 60, 70, 80, 90, 100 und Pflaumenbäume sogar 110 oder 120 Jahre alt werden die alt. Das heißt also, es ist wirklich so, dass die Menschen, die einen Baum pflanzen, und das haben sie auch schon vor 50, 80 und 100 Jahren getan, die machen das nicht nur für sich selber, sondern die machen das immer auch für die nächste und mindestens auch für die übernächste Generation, wenn der Baum dann noch steht. Und umso älter der Baum wird, das nur kurz zum Abschluss, umso höher ist der ökologische Effekt. Weil wenn nach 60, 70 Jahren irgendein Sturm daherkommt, irgendein Ast davon abbricht, dann ist es so, dass eine Höhle entsteht und dann beispielsweise Steinkäuzchen, also die kleinste Eulenart, die es in Deutschland gibt, hervorragende Nistplätze am Niederrhein darin finden. Und gerade da, auch bei Streuobstwiesen gibt es in Süddeutschland stark, aber auch am Niederrhein gibt es auch sehr viele Streuobstwiesen, wo eben die Population an Steinkäuzchen sehr hoch ist, neben vielen anderen Flora- und Faunaarten auch.
So, liebe Hörer, die nachfolgenden Sendungen, die verschieben sich um 378 Stunden. Im Anschluss folgt das Lichterfest mit Florian Silbereisen. Da sind wir nämlich bei kurz vor Weihnachten. Herr van Naben, ich könnte jetzt mit Ihnen eintauchen in diese Themen. Das ist ja so spannend, was Sie da alles zu berichten haben. Und also großartig, wirklich, wirklich spannend.
Es macht auch Spaß, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es ist wirklich wunderbar, das, was wir tun hier alle, also alle Kolleginnen und Kollegen, ist wirklich schön, weil es irgendwie von dem Kollegen, der an der Produktion steht, über die Kollegin in der Buchhaltung bis ins Marketing, alle leisten ja ihren Beitrag zu diesem Projekt und können Teil dessen sein. Und in den letzten Jahren sind immerhin mit unseren Streuobstwiesenpartnern über 20.000, ich glaube 22.500 Bäume gepflanzt worden. Es sind fast 300 Hektar an Streuobstwiesen, die da entstanden
großartig.
Sind. Und das geht letztendlich nur dadurch, dass eben der Streuobstwiesen-Apfelsaft dann auch gekauft wird. Also auch da danke an die.
Ja, also das ist ja so. Ne? Das Trinken ist aktiver Naturschutz.
Genau, ja, das haben Sie sehr gut formuliert.
Gibt es denn von Ihrem Unternehmen die Chance, darüber noch etwas mehr zu erfahren? Gibt es vielleicht einen Streuobstwiesen-Lehrpfad? Gibt es etwas, wo ich das, was Sie mir gerade mit dem Käuzchen erzählt habe, erleben kann in der Natur? Haben Sie da noch vielleicht einen Tipp für uns?
Ja, sehr gerne. Also es gibt zwei sehr schöne Dinge, die ich sagen muss. Das eine ist, dass wir seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit 2017 oder 18, gemeinsam mit dem ADFC Hamminkeln, Ortsgruppe Hamminkeln, eine Fahrradtour organisieren rund um die schönsten Streuobstwiesen am Niederrhein. Das heißt also, der Start ist immer hier bei uns. Das findet immer Ende April, Anfang Mai statt. Den Termin kann man auf diversen, bei uns auf der Homepage oder bei Niederrhein Tourismus oder bei anderen auf den Homepages entsprechend auch sehen, wann es da losgeht. Im Idealfall meldet man sich da an. Wir haben schon ordentliche Gruppengrößen, die da zustande kommen. Und was wir dann machen ist, ich persönlich bin wenn es irgendwie geht, immer mit dabei. Bisher war das fast immer der Fall, dass ich mit dabei sein konnte. Und wir fahren dann zu Streuobstwiesen und auch zu Streuobstwiesenbesitzern und haben Gelegenheit, uns mit denen auszutauschen und auf deren Streuobstwiesen zu gehen. Da hat man also wirklich eine ganz tolle Gelegenheit, unmittelbar diese Streuobstwiesen auch zu leben und auch die Menschen, die dahinter stehen, zu erleben. Das ist ganz wunderbar. Und das andere, das bieten wir eigentlich das ganze Jahr über an, ist es so, dass wir einen Obstlehrgarten hier bei uns eingerichtet haben in der Einfahrt zum Betrieb. Da stehen insgesamt 25 unterschiedliche Apfelsorten. Ein Kirschbaum ist mit dabei, zwei Pflaumen und eine Birne sind mit dabei, mit kleinen Informationstafeln, wo drauf steht, was das Besondere an dieser Apfelsorte oder an den Sorten ist, wo eine Schautafel dazu da ist über das Thema Kleinbiotop Streuobstwiesen und eine Schau- und Informationstafel zum Thema Kulturlandschaft Streuobstwiesen, alles am Niederrhein, also speziell auf den Niederrhein bezogen. Und da steht im Übrigen auch, und das wird von Fahrradfahrern sehr, sehr gerne genutzt auch, ein 4 Meter langer Teakholztisch, der steht den ganzen Jahr, steht da draußen mit Stühlen draus. Und viele der Gäste, die uns mit dem Fahrrad besuchen, setzen sich dann dahin, mitten in die Streuobstwiese, machen ein kleines Picknick, haben vielleicht vorher unseren Hofladen besucht und sich eine Landschorle dort mitgenommen oder ihre eigenen Sachen entsprechend mitgenommen. Das ist immer, jedes Mal, wenn ich da lang gehe und ich sehe die Menschen da, und das ist durchaus häufig, dann geht mir immer ein kleines Lächeln übers Gesicht, weil ich mir denke, genau so soll es eigentlich sein. Streuobstwiese soll auch erlebbar sein auf eine gewisse Art und Weise.
Wunderbar. Also das werden wir alles verlinken. Wir werden vielleicht auch den 25er-Termin, so wie der steht, auch schon in die Shownotes reinpacken. Tolle Tipps. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für Kinder auch sehr spannend ist, auch so ein Verständnis dafür zu bekommen, wie dieser Kreislauf funktioniert, wie das eine das andere bewirkt und wie die Zusammenhänge auch sind. Das ist ja immer schön, das auch nicht nur so losgelöst sich anzuschauen, was machten die Obstbäume, sondern eben auch, was ist dieser gesamte Kreislauf. Also toll, dass es das gibt. Aber ich möchte gerne nochmal etwas zu der Besonderheit der Böden vom Niederrhein haben. Wir wissen das ja vom Wein, dass es da unterschiedliche, was ist das, Schiefer, wo hier Drachenfelstrachit, worauf wächst der Wein. Sie haben gerade den Vergleich mit Süddeutschland gebracht. Was sind denn so die Besonderheiten des Niederrheinbodens für ihre Obstbäume?
Also ganz im Prinzip kann man das so erklären, umso weiter südlich Obst in Deutschland angebaut wird, um traditionell in den letzten 30, 50 Jahren, also am Bodensee beispielsweise, umso mehr Sonne dort gewesen ist, umso süßer sind die Äpfel. Mhm. Umso weiter es im Norden ist, altes Land beispielsweise, umso säurebetonter sind die Äpfel. Und am Niederrhein liegen wir klimatisch sehr ausgewogen, genau dazwischen, muss man sagen. Zum anderen ist es nicht nur seit 50 oder 100 Jahren, sondern seit hunderten Jahren ist es so, dass der Niederrhein eben für Obst- und Gemüsebau ideal ist, um hier angebaut werden zu können. Das ist im Prinzip ein Großteil der Rheinschiene auch, die da sehr gut sind. Das liegt zum einen an den guten Böden, zum anderen aber auch dem relativ milden Klima, was hier ist. Es wäre schwierig, auf sandigen Böden, beispielsweise in der Uckermark oder sonst irgendwo, dort gut Obstbäume anpflanzen lassen zu können. Aber unsere Region ist eigentlich ideal dazu. Natürlich gibt es auch da Veränderungen, wie überall auf der Welt, die klimatischen Veränderungen, die da sind. Es ist beispielsweise so, dass wir seit vielen Jahren ja die rote Sternrinette ernten. Da gibt es alte Bücher von vor 120, 150 Jahren, die sagen, dass der Erntezeitpunkt am Niederrhein ungefähr so Mitte Oktober der Fall gewesen ist. Jetzt zeichnen wir seit mehr als 10 Jahren zeichnen wir auf, wann der hier ist. Und der ist immer im Prinzip Ende August bis spätestens Mitte September. Das heißt, woher auch immer, da will ich mich gar nicht drauf einlassen, das kommen mag. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es Veränderungen gibt. Und da gehen wir aber bei unseren Pflanzmaßnahmen auch mit drauf ein. Das heißt also, in Abstimmung mit dem Naturschutzbund ist es so, dass wir dann Bäume empfehlen zu pflanzen, die besonders kräftig sind, und Bäume, die besonders tief ihr Wurzelwerk mit herausbilden können. Da gibt es einmal im Jahr gibt's eine Pflanzaktion. Ende November ist das meistens der Fall, dieses Jahr auch wieder, wo wir von einer sehr guten Obstbaumschule Obstbäume und andere Bäume organisieren, wo dann eben über die Zeit hinweg, wie eben gerade schon erwähnt, über 20.000 Bäume auch nachgepflanzt werden. Und da muss man eben auch darauf eingehen, welche Sorten besonders resistent für die Veränderungen sind.
wenn Sie jetzt sagen, die Niederrheinäpfel, das sind diese ausgewogenen zwischen Säure und Süße. Nennen Sie doch vielleicht unseren Hörern mal so zwei Apfelsorten, wenn man da mal reinbeißen möchte. Was wären denn so typische ausgewogene Apfelsorten?
Also eine, wenn auf von Streuobstwiesen Apfelsorten, da ist es so, dass meine persönlichen Lieblingssorten ist die Sorte Kaiser Wilhelm. Mhm. Das ist eine Apfelsorte, die in Solingen entstanden ist. Ich versuche es kurz zu machen, aber ja. In Solingen entstanden ist, entdeckt worden ist 1865 und dann Kaiser Wilhelm I. 1875 persönlich gesagt hat, der Apfel trage durchaus majestätische Züge und deswegen sei er bereit, seinen guten Namen dafür herzugeben. Ein wunderbarer, saftiger, kräftiger Apfel, wunderbar, um Obstsäfte daraus machen zu können, aber auch wunderbar, um da einfach reinbeißen zu können. Also ganz, ganz toll. Hat ein kräftiges Wurzelwerk, also auch für die Zukunft gewappnet. Das ist die eine Sorte. Und die andere, weil ich es gerne ein bisschen knackig mag, ist die Sorte Schöner von Boskop. Auch bei dem Schönen von Boskop, das ist die Ursprungssorte, das ist nicht der moderne grüne Boskop oder der moderne rote Boskop, das sind Zöglinge davon, sondern der ursprüngliche auf Streuobstwiesen Schöne von Boskop. Der ist auch ganz wunderbar und hat gerade als Weihnachtsapfel, als Bratapfel natürlich so säurebetonte Noten. Ja. Gibt es auch in flüssiger Form sozusagen mittlerweile bei uns zu trinken, aber auch als Saft, um da Kuchen draus zu machen oder so, ist das ganz wunderbar.
Wie wichtig sind da eigentlich so die Konsumenten für Sie? Also um auch mal so rauszubekommen, was denn, das ist Ihr Geschmack, von dem Sie gerade erzählt haben, das ist N gleich 1. Wie wichtig ist das für Sie und wo bekommen Sie das her, das Feedback der Menschen, die Ihre Produkte kaufen?
Also für uns ist das Feedback total wichtig und wir hören auch jedem zu, der uns das mitteilt, freuen uns darüber auch, wenn wir Meinungen mitgeteilt bekommen. Positive, aber auch kritische Meinungen mitgeteilt bekommen, weil da kann man letztendlich nur daraus lernen und versuchen, irgendwie besser zu werden dadurch. Wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir immer am zweiten Samstag im Monat hier bei uns oberhalb des Hofladens in der Hofküche, die wir da oben eingerichtet haben, eine Verkostung machen, wo wir fast alle unterschiedlichen sortenreinen Säfte aufmachen. Das heißt also, jeder kann kostenlos dahin kommen und kann probieren, dort welche unterschiedlichen Sorten es gibt. Steht immer ein Kollege oder eine Kollegin oder meine Frau oder ich dort und erklären die Sorten. Da kriegt man unheimlich tolles Feedback drüber. Das andere ist aber auch, dass wir viele Verkostungen in Märkten machen und auch da ein gutes Feedback bekommen. Wobei das schönste Feedback eigentlich, muss man sagen, wir haben ja 15 Sammelstellen am Niederrhein, ist es, wenn wir Verkostungen machen, dass dann ganz viele Menschen, ob es jetzt im Ruhrgebiet ist oder im Rheinland ist oder auch am Niederrhein selber ist, ganz viele Menschen sagen, ach, Vernahmen, das ist doch da, wo ich früher mit meiner Großtante zusammen schon die Äpfel als Kind aufgelesen habe und dann zu einer der Sammelstellen gebracht habe. Und dann haben wir als Ausgleich für das Obst, was wir da hingebracht haben, immer Säfte bekommen, die ich dann als Kind genießen konnte. Und wenn die dann so strahlen, wie sie damals als Kind gestrahlt haben, dann ist alles gut.
Und es ist deutlich gesünder, als das Kastanien sammeln und Haribo Gummibärchen dafür zu bekommen.
Das stimmt.
Was es in Bonn gibt. Ja, gibt es in der Tat. Das ist aber eine tolle Idee und sehr schön. Und auch wieder genau, wie Sie sagen, das sind Emotionen, die da für das Leben gesetzt werden. Und an die Bilder und an die Gerüche und den Geschmack kann man sich immer erinnern.
Ja, aber wir kriegen natürlich, sag ich mal, viel von Konsumenten eben auch gespielt, was sie an Erwartungen haben, auch über solche Dinge. Also ich sag mal, aus diesen Gesprächen heraus ist beispielsweise und aus Gesprächen, da hören wir auch genau zu, mit Gastronomen, ist es dann vor einigen Jahren auch entstanden, dass wir gesagt haben, es wäre ja ganz schön, wenn wir auch prickelnde Getränke haben und nicht einfach nur eine Schorle haben, sondern ein hochwertiges prickelndes Getränk und sind dann auf die Idee gekommen, unsere Fruchtsekkos zu machen. Fruchtsekkos sind immer 100% Fruchtsaft, also beispielsweise eine Mischung aus Apfel mit Quitte, Apfelrote, Johannisbeere, Himbeere zum Beispiel, die wir dann in eine Sektflasche bringen, dann versekten, ohne aber das gären zu lassen, sprich also es kommt Kohlensäure mit dazu und wir dann abfüllen entsprechend. Und das wirklich erfreut sich sehr, sehr großer Beliebtheit, weil eben das Thema nicht-alkoholische Getränke ein ganz großes und immer größer werdendes Thema ist. Und das betrifft nicht nur Menschen, die keinen Alkohol trinken, sondern betrifft eben Menschen auch, die einfach mal keinen Alkohol trinken, Auto fahren oder aus welchen Gründen daraus auch sagen, ich mache jetzt mal eine Pause oder so.
Herr von Namen, einfach auch nur, weil es lecker ist. Ich muss das jetzt mal gerade so sagen. Ich habe den immer, also das ist jetzt nicht, weil ich jetzt Ihnen Apfelkraut um den Mund schmieren möchte. Ich habe den immer im Kühlschrank und ich habe wirklich, also ich mache das nicht, weil ich sage, ja, das ist schlauer und besser und wenn man mal was zum Feiern hat und zum Aufreißen haben möchte, wegen Autofahrt einem, nein, es schmeckt einfach verdammt gut.
Ja, das freut mich sehr. Und aus diesem, ich sag mal, aus diesem Thema Fruchtseko heraus, auch da gutes Zuhören, wo haben Konsumenten Interesse dran, was für Ideen haben wir, das wächst nicht am grünen Tisch, sondern das wächst eben so im Bauch heraus, man dauert manchmal 2, 3, 4 Jahre, ist es so gewesen, dass ich nach einer Asienreise, wo man ja viel Tee bekommt, unterschiedliche Teesorten bekommt, ich dann gemeinsam mit meiner Frau in den Niederlanden zu einem sehr schönen Abendessen gewesen bin und es gab verschiedene, unterschiedliche, tolle Speisen. Also das war wirklich ein sehr schöner Abend. Ich habe an dem Abend tatsächlich den nicht-alkoholischen Part und den Autopart übernommen, was meistens eher nicht der Fall ist, aber an dem Abend war das so, da habe ich Glück gehabt, weil es gab an dem Abend für mich nichts anderes zu trinken als unterschiedliche Teesorten, die passend zu den einzelnen Gerichten gewesen. Super. Es war mal ein Oolong-Tee, mal ein Darjeeling-Tee, mal ein weißer Tee, das war mal ein kalter Tee, mal ein bisschen warmer, lauwarmer Tee, mal ein richtig heißer Tee und das waren wunderbare Kombinationen, was ich aber, wenn man so als Bub schon aufgewachsen ist, mit Saft gedacht habe, so tolle Idee mit den Tees, aber so ein Schuss Saft, so eine Schussfruchtigkeit da drin wäre jetzt auch ganz schön. Und dann ist die Idee entstanden, eben gemeinsam mit einem Teesommelier ganz viele unterschiedliche Dinge mal auszuprobieren, an Kombinationen, wie man Tee und Saft miteinander in Verbindung bringen kann. Am Anfang haben wir die unterschiedlichen Teesorten, macht total viel Spaß im Übrigen, mal so viele Teesorten, wir haben so 35, 38 Teesorten ausprobiert, die warm gebrüht, sind dann aber dazu übergegangen, die kalt zu brühen. Kaltbrühen heißt, wir packen die für 24 bis 48 Stunden in unterschiedlich temperierte, aber relativ nicht hochtemperierte, sondern normal temperierte das Wasser mit rein, nehmen den Tee mit raus, verbinden das dann mit Rhabarber, mit Riesling oder mit Quitte beispielsweise und bringen das dann in die Flasche. Und das ist sehr schön spritzig, hat dieses 100% Tee und 100% Saft, was da mit drin ist. Und das sind, glaube ich, Getränke, wenn man so in die Zukunft schaut, wo wir in den nächsten 15, 20 Jahren doch ganz viele Innovationen sehen. Und kann Ihnen auf jeden Fall sagen, es macht total viel Spaß, solche Dinge zu entwickeln. Nicht nur für mich, sondern für das ganze Team hier bei uns in unserem Saftladen.
So, jetzt kann man sich gut vorstellen, dass wenn man am Niederrhein ist, dass man Lust hat, diese Sachen zu trinken. Aber Herr van Namen, gibt es denn auch so den Exportschlager oder den Promi-Faktor bei Ihren Streuobstwiesensäften? Ist der schon woanders hingekommen als nach Hamminkeln?
Also wir hatten tatsächlich eine ganz lustige Erfahrung. Und zwar haben wir vor einigen Jahren, haben wir einen Anruf bekommen aus Berlin. Das ging so in etwa, ich stand hier so wie jetzt und dann bekam da einen Anruf und es meldet sich irgendetwas mit Bundessohn. Ich habe schon gedacht, so um Gottes Willen, Bundesfinanzdirektion oder sonst irgendwas, stand still. Nein, dem war aber nicht so, sondern es hat sich Jan-Göran Barth gemeldet. Jan-Göran Barth ist der langjährige Küchenchef des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue und hat dann gesagt, dass er in Berlin in einem Geschäft einen niederrheinischen Quittennektar von uns gekauft hat, den als Gelee verarbeitet hat und zu mittelkräftigen Rehgerichten beispielsweise dann den Gästen gereicht hat. Und hat dann gefragt, Herr van Namen, wir repräsentieren ja hier unser Land, deswegen ist es auch so, dass wir nicht französischen Champagner ausschälen, sondern deutschen Winzersekt. Das ist nicht gegen Champagner ausgerichtet, sondern einfach positiv für die Produkte, die wir in Deutschland haben. Und hat dann gefragt, ob wir denn neben dem Quittennektar noch andere Sachen haben. Und Sie können sich vorstellen, es hat so ungefähr 3 Tage gedauert, bis ich mit einem kleinen Köfferchen an Mustern dann am Schloss Bellevue stand, mich natürlich angemeldet habe und dann Jan-Göran Barth, dem Küchenchef, dann die Sachen präsentieren durfte. Und heute ist es so, dass seit vielen, vielen Jahren dort unsere Säfte ausgeschenkt werden. Wir das große Glück haben, auch in diesem Jahr, dass wir immer wieder zum Sommerfest des Bundespräsidenten mit einem kleinen Saftstand mit unseren Mitarbeitern zusammen dort vor Ort sind und dann den Gästen die Säfte präsentieren können. Das macht uns, wenn ich ehrlich bin, und auch unsere Kolleginnen und Kollegen schon ein bisschen stolz, dass wir das machen dürfen und ist Motivation, auch zukünftig weiterhin gute Qualität in die Flasche zu kriegen.
Glaube ich Ihnen. Also ganz, ganz lieben Dank für diesen Einblick, dass wir da mal reinhören durften und ein bisschen was erfahren haben über Ihre Geschichte, über Ihre Leidenschaft, die wirklich hörbar ist. Jetzt frage ich jetzt zum Schluss, wir sind ja mit dem Radfahren reingegangen, jetzt frage ich Sie aber zum Schluss auch nochmal, bleibt da noch Zeit bei den ganzen Innovationen und Reisen und Inspirationen, bleibt noch Zeit für den Genuss des Niederrheins an anderer Stelle? Gibt es noch von Ihnen Aktivitäten, wo Sie sagen, das machen Sie unglaublich gern, da sind Sie gern draußen und das möchten Sie unseren Hörern noch mitgeben?
Also es gibt zwei Sachen, die ich gerne noch mitgeben würde. Das eine ist, und das sind sehr persönliche Dinge, die wir als Familie, meine Frau, ich und mit den Kindern auch genießen. Das ist zum einen eine Bootstour auf der Lippe, die wir mal gemacht haben. Das ist ganz wunderbar, kann ich jedem nur empfehlen. Braucht man einfach nur zu googeln oder ich weiß nicht, wo man das genau findet. Das ist ganz, ganz toll.
In unseren Shownotes.
Alright. Auf jeden Fall sieht man da den Niederrhein eben von einer anderen Perspektive nochmals.
Ja.
Das finde ich sehr schön. Und das andere, was ich nur empfehlen kann, und dafür haben wir immer die Zeit, ist insbesondere, wenn dort spezielle Events stattfinden, ist das Arboretum in Wesel. Und das ist auch etwas zum Thema, wir haben uns ja unterhalten über das Thema Nachhaltigkeit, da hat sich ein Mensch oder haben sich Menschen schon vor vielen, vielen, vielen Jahren damit beschäftigt, unterschiedliche Baumarten, dort Baumstraucharten dort mit hinzustellen. Und dieses Glück, das heute besuchen zu können, hätten wir nicht, wenn dieser Mensch nicht damals schon so nachhaltig darüber nachgedacht hätte, einen solchen Park, eine solche Landschaft dort hinzustellen. Deswegen Arboretum in Wesel. Ich kenne auch da die Öffnungszeiten nicht. Die gibt's bestimmt auch bei Niederrhein-Tourismus unten einzusehen. Aber das ist wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit, wollte ich gerade sagen, nicht. Aber zu jeder Jahreszeit ist das spannend, sich das anzugucken.
Ganz lieben Dank, lieber Herr Peter van Namen. Ich drücke die Daumen, dass wir demnächst vielleicht einmal Streuobstwiesensäfte mit der Bezeichnung Alte Reben bekommen, dass wir auch da diesen besonderen Genuss trinken können. Ich wünsche Ihnen viele glückliche Obstbauern, die weiter mitmachen, ihre Initiative unterstützen und sage Danke im Namen von allen Hörern für das tolle Gespräch.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, das war das Gespräch mit unserem heutigen Gast Peter van Namen. Und jetzt heißt es dranbleiben für die tollen Tipps von Katrin Peters und dem Niederrhein-Fräulein Nicole. Viel Spaß.
So weit.
Ja, als Routentipp haben wir heute die Radrundtour im Kreis Wesel mit dem vielversprechenden Namen Nachhaltigkeit liegt auf dem Weg mitgebracht. Da warten 17 Stationen, die auf rund 63 Kilometern entlang einer landschaftlichen, reizvollen Kulisse liegen, auf die Besucher. Und neben der beeindruckenden Landschaft mit den weiten Flussniederungen und dichten Wäldern gibt es auch viele malerische Dörfer und beschauliche Städte, die eben zur Einkehr einladen. Und so kann man dann vielleicht hier und da die Chance auch nutzen und regionale Spezialitäten einkaufen, saisonales Obst oder Gemüse in den verschiedenen Hofläden oder von Direktvermarktern. Und wer möchte, der kann dann auch in einem der urigen Bauernhofcafés einkehren und selbstgemachten Kuchen verköstigen.
Ein schöner Tag.
Mit unserem heutigen Veranstaltungstipp begeben wir uns in den Süden des Niederrheins, in den Kreis Heinsberg. Dort findet seit nun mehr als 30 Jahren der Schlemmermarkt Wassenberg statt. Erstklassige Menüs und edle Tropfen locken unzählige Genussliebhaber nach Wassenberg. Von Köstlichkeiten aus der Region über erlesene Meeresfrüchte-Spezialitäten bis hin zu einzigartigen und anspruchsvollen Fleischspezialitäten ist auf dem kulinarischen Weltreise in Wassenberg für jeden Gaumen etwas dabei. Und ein absolutes Highlight des Schlemmermarktes ist in jedem Jahr die Verleihung der goldenen Schlemmerente, die als Auszeichnung für herausragende Verdienste zur Förderung der Ess- und Trinkkultur dient. Und da waren in den letzten Jahren auch einige namhafte Preisträger mit dabei, wie beispielsweise Frank Rosin, Björn Freitag oder aber Nelson Müller. Also das solltet ihr auch auf keinen Fall verpassen. Findet jedes Jahr im August statt in der wunderschönen Stadt Wassenberg.
Nicole, wo erreiche ich dich?
Heute geht's nach Geldern in den Seepark Jansen und da verbinde ich Wellness und Kulinarik. Also wenn ihr euch nach einer kleinen Auszeit sehnt, habe ich den perfekten Tipp für euch. Verbringt einen Tag oder ein Wochenende im Seepark Jansen in Geldern. Ich durfte für meinen Blog schon zweimal den 8000 Quadratmeter großen Spa-Bereich genießen, inklusive Panoramapool, Saunalandschaft und private Panorama-Spa-Suite. Aber das war noch nicht alles. Hier gibt es noch viel mehr Highlights. Fangen wir mal mit meinem Lieblingsbereich an, dem Seepark-Spa. Besonders beeindruckend fand ich die Vielfalt der Saunen. Darunter ist eine klassische finnische Blockhaussauna, ein Dampfbad, eine Aufgusssauna mit Natursteinhaufen, eine Erdsauna mit großem Holzfeuer, eine Biosauna, eine Panoramasauna und eine Kielosauna. Jede Sauna bietet eine einzigartige Erfahrung. Alle haben aber eins gemeinsam. Sie fördern tiefgehende Entspannung und Wohlbefinden. Mein persönliches Highlight war die finnische Sauna, die durch ihre intensiven Aufgüsse und die angenehme Hitze überzeugt. Nach den Saunagängen würde ich empfehlen, eine erfrischende Abkühlung im Außenpool zu nehmen und anschließend den Ruhebereich mit ganz bequemem Schwebeliegen und einem Panoramablick auf die Natur zu genießen. Das ist wirklich sehr entspannend. Noch ein Tipp habe ich, und zwar gönnt euch auch eine Auszeit in der privaten Panorama-Spa-Suite. Wie der Name schon verrät, genießt ihr von hier aus einen herrlichen Blick auf das grüne Gelände. Die Suite selbst ist ein absoluter Traum. Ein großes Relax-Wasserbett, eine Doppelwühlwanne mit wechselnden Farben und Sprudelintensitäten, eine private Panorama-Sauna, eine Dusche und Toilette sowie ein Fußbad. Also wirklich alles, was man für exklusives Entspannen braucht. Und das Beste? Schokoladentrüffel, Obst und ein prickelndes Getränk, das ich runden das Erlebnis dann ab. Die Suite ist somit auch ideal für eine romantische Auszeit zu zweit und man kann das Ganze zusammen mit Massagen als Arrangement buchen. Zum Abschluss meines Besuches habe ich mir damals ein Essen im Wintergarten des Restaurants gegönnt. Und zwar fiel meine Wahl damals auf niederrheinische Tapas, so regionale Köstlichkeiten mit geschmacklich und optisch perfekt aufeinander abgestimmte Zutaten. Generell verwöhnt das Team unter der Leitung des Küchenchefs oder der beiden Küchenchefs Michael Pongs und Ariane Linnemann die Gäste mit frischen, saisonalen und regionalen Spezialitäten und ausgewogenen Vitalküche. Also hier gibt's alles von Wildgerichten über mediterranen Fischgerichten bis hin zu traditionellen niederrheinischen Gerichten. Das extra Plus beim Dinieren, ein atemberaubender Blick auf den See. Beim schönen Wetter unbedingt die traumhafte Terrasse nutzen. Und abschließend kann ich sagen, der Seepark Jansen bietet die ideale Kombination aus Erholung und Genuss. Also ob Sauna, Außenpool oder Panorama-Suite. Dieser Ort ist perfekt für eine Auszeit vom Alltag. Also wenn ihr euch etwas Gutes tun wollt, ist der Seepark Jansen die perfekte Wahl.
Und liebe Nicole, wir dürfen das sagen, diese Private-Spa-Geschichte ist doch auch das perfekte Weihnachtsgeschenk, oder?
Das stimmt. Also da gibt's auf jeden Fall Gutscheine zu erwerben und oder auch für die Massagen. Also jetzt schon an Weihnachten denken.
Das war Freiraum Niederrhein. So gut, so weit. Wir hoffen, du hast neue Lieblingsplätze und spannende Tipps für deinen nächsten Ausflug entdeckt. Abonniere uns, um keine Folge zu verpassen und teile den Podcast gerne mit Freunden und Familie. Bis zum nächsten Mal. Entdecke den Niederrhein auf deine Weise und genieße die Freiheit.